allein das Wort Klimaschutz ist eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, verdrottet. Weil wir schützen nicht das Klima.
Nee.
Wir schützen uns. Wir schützen die Menschheit. Denn Klima ist ja komplett wurscht.
Willkommen zum Gemeinderock, der regionale, phänomenale Podcast aus Ebrechtsdorf. Mit Menschen, die schon bewegen oder die Gemeinde rocken wollen. Manchmal mit ein bisschen Pfeffer, aber immer vom Herzen.
Mein Name ist Christian Nemetz und alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit Menschen, die in unserer Gemeinde etwas bewegen oder mit bewegenden Menschen aus unserer Gemeinde. Heute wird es musikalisch, es geht um Gesangstalent, Organisationstalent, Unterhaltungstalent, Medientalent und was das mit Klimaschutz und unserem Lebensraum Erde zu tun hat. Sie ist Gründerin und Leiterin eines Gesangschors, Redaktionsmitarbeiterin und Trauerrednerin. Herzlich willkommen im Gemeinderock-Podcast, Olga Gößler-Klemen.
Vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Olga, stell dir vor, du bist bei einem Konzert, weiß nicht, vielleicht ein Jazzkonzert, und wirst gefragt, wer bist denn du eigentlich? Wie würdest du dich vorstellen?
Ja, also ich bin die Olga. Das ist immer schon so, unabhängig von jeglichen Nachnamen. Ich bin... Das sagt man wahrscheinlich nicht so hochtrabend in so einer Situation, aber ich bin schon Produkt meiner Geschichte, so wie wir alle, denke ich mal. Ja? Also jeder ist natürlich das, wo er herkommt, die Erfahrungen, die er gemacht hat, die Überlebensmechanismen irgendwie, die man sich so antrainiert, wenn man, wenn nicht vielleicht immer alles rundrennt. Ich glaube, das prägt einem sein Leben lang. Also vielleicht die Kindheit oder das Heranwachsen, das jeder von uns erlebt hat, das prägt uns einfach. Und damit leben wir unser Leben lang und arbeiten vielleicht dran oder mehr oder weniger oder schauen hin oder nicht. Aber wir alle sind Produkt von unserer Geschichte, von unseren Vorfahren und so.
Was war so die auslösende Geschichte für deine Gesangskarriere? Du hast vor fast 26 Jahren einen Chor gegründet, den Da Chor. Wie ist es dazu gekommen?
Zur Chorgründung meinst du jetzt? Ja. Oder zu meiner Gesangsgeschichte?
Okay. Beides gerne, weil ich könnte mir vorstellen, dass das miteinander zusammenhängt.
Es hängt ein bisschen, naja, mehr oder weniger. Es gab ganz früher, wenn ich jetzt überlege, wie lang das her ist, das ist ewig her. 30 Jahre? Da gab es einen Chor in Ebrechtsdorf in der Pfarre, den St. Andreas Chor. Und ich war in Unterwaltersdorf in der Schule, war da im ersten Mädchenjahrgang. Und da gab es eine coole Spielmusik, da war ich immer dabei. Und also kleine Gesangsgruppen und so. Das hat mich einfach immer interessiert. Ich glaube, ich bin musikalisch sehr spannend geprägt von meinem Papa, der ein großer Jazzer war, Jazzliebhaber. Und aufgewachsen bin ich bei meiner Oma. Und die war ganz im Wienerlied daheim und in Operetten und ja, allen möglichen Schlagern halt. Und das hat in mir so eine Mischung gemacht, die halt wahrscheinlich ein bisschen schräg ist. Oder halt das ist, was jetzt da so rausgekommen ist. Und ich habe diese Gesangsaffinität gehabt und habe begonnen, damals, glaube ich, im Andreaschor zu singen. Das war das erste mit meinem lieben Freund, mit dem Schäder Christian. Und wir haben ein Wahnsinnsset gehabt, immer in den Proben. Und es war aber, wir waren ganz klar die Jüngsten irgendwie. Das war halt, damals hat das schon begonnen, dass dieses Chorleben oder Chorleben überall, glaube ich, außer vielleicht in Kärnten, ist schleppend. Okay. Und ein bisschen, ich möchte jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber oftmals ein bisschen überaltert. Ja. Okay. Und also junge Leute sind ein bisschen schwieriger natürlich zu aktivieren, wie für alle Vereinsarten, glaube ich. Das gehört einfach irgendwie jetzt nicht mehr, zum alltäglichen Leben, dass jeder in 5 Vereinen dabei ist, wie es 2 Ortschaften weiter vollkommen normal ist, lustigerweise. Ja. Aber so rund um Ebrechtsdorf, vielleicht sind wir zu städtisch oder was auch immer, es führt sicher zu weit. Wir waren in dem Chor und das war wirklich eine schöne Zeit und es hat mich sehr wie soll ich sagen, da gab es Menschen, die mich so menschlich oder psychologisch sehr gefördert haben, finde ich. Und sie umdreht haben und gesagt haben, hey Olga, das macht doch was aus deiner Stimme oder so irgendwie. Und irgendwann habe ich dann Gesangsunterricht genommen und war halt da ganz im traditionellen Jazz, Swing und so daheim und war bei der großartigen Ellie Wright in Wien zum Gesangsunterricht und ganz schnell drauf hat sie mich zu ihren Wright Singers dazu genommen. Das waren drei, die waren zu dritt. Und eine davon ist damals nach Amerika gegangen. Und sie hatte, also sie hat eine gebraucht. Und ich glaube, es war ein bisschen ein Schnürschuss von ihr, aber ich durfte da dabei sein und es war Wahnsinn. Da war ich 18. Ja. Und mein allererster Auftritt überhaupt war in Wien im Jazzland. Und das war ein Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, ich war aufgeregt in einer Intensität. Das war ich vor meiner Matura nicht, vor meiner Hochzeit nicht, vor meiner Scheidung nicht, vor nichts. Also ich war so aufgeregt wie nie vorher oder nachher.
Also war Wahnsinn. Vorstellen, ne?
Ich glaube, die kriegen einen Herzinfarkt, das war wirklich ein Wahnsinn. Ja. Und was noch passiert ist, Ebrecksdorf hat eine Abordnung mit dem Gemeindebus. Ich glaube, der Herbert Nagy damals hat den Gemeindebus gemietet. Und es ist der Gemeindebus voller Ebrecksdorfer ins Jazzland gefahren. Also es war toll. Es war wirklich cool. Aber du wolltest wissen, warte, ich sagte das jetzt noch geschwind.
Die Chorgründung, genau.
Chorgründung, genau. Dann ist leider eine Mitsängerin verstorben. Und nach dem Begräbnis war es, glaube ich, dass wir uns zusammengesetzt haben im Pilzschen Wintergarten.
Ja.
Und uns zusammengesetzt haben und irgendwie halt überlegt haben, wie geht's weiter, wir werden irgendwie immer weniger, jetzt ist auch noch die Trude weggestorben. Und auf einmal sagt die Gabi, Pilz, ja, da machen wir halt einen neuen Chor. Aha, und alle schauen sich auch, aha. Und wie soll das gehen? Ja, das macht dann die Olga. Hat sie so aus der Hüfte geschossen, ohne das mit mir abzusprechen oder so. Ich habe gerade meine Haut vom Sessel. Ich kann heute noch immer nicht und konnte es natürlich auch damals nicht, keine Noten lesen, kein Instrument spielen, gar nichts. Ja.
Okay.
Und sie hat einfach gemeint, ja, ich mit meinem Gefühl und wenn ich das will, kann ich es ja dazu lernen. Wollte ich nicht.
Ja.
Und so ist das entstanden. Und zuerst habe ich nur gefürcht.
Ja.
Und irgendwann haben wir dann gedacht, okay, dann träumen wir das zu. Also der Chor ist für mich viel mehr als jetzt ein Verein. Aber ich funktioniere mit meinem Chor, weil wir halt gemeinsam gewachsen sind. Ich bin damals in der Pizzeria in Ebrecksdorf, da ist ein Tisch voller junger Leute gesessen.
Ja.
Und ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, okay, ich war nicht viel älter, ich war glaube ich 19 oder 20. Und habe halt gesagt, wollt ihr bei mir mitsingen? Und so hat das begonnen. Und war irre holprig am Anfang. Ich war natürlich vollkommen ungeschult in jeder Hinsicht.
Aber du hast es trotzdem gemacht. Also du hast mal getan sozusagen.
Ja, ich habe es mal getan.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis von allem? Ja, irgendwo, dass man sagt, okay, man folgt einmal seiner Leidenschaft und vergisst einmal ein bisschen Perfektionismus und tut einfach einmal.
Natürlich. Und man muss sich auch vor dieser Perfektionsidee ein bisschen verabschieden. Bis zu einem gewissen Grad.
Ja. Wie viele Mitglieder hat dein Chor?
Das schwankt. Jetzt habe ich gerade wieder viele. Insgesamt, glaube ich, ungefähr 30.
Ja, okay. Und wie kann man Mitglied werden? Muss man schon singen können, oder?
Früher habe ich immer gesagt, nein, das ist eigentlich wurscht, man muss nicht singen können, man lernt das eh. Mittlerweile würde ich sagen, nachdem wir jetzt die zweite CD aufgenommen haben und da ist es halt ein bisschen haklicher, mir ist schon lieber, wenn man ein bisschen singen kann oder sich dann halt zurücknimmt, wenn man es zumindest hört, wenn man daneben ist.
Ja. Also, aber das heißt so wie so unter der Dusche oder im Auto ein bisschen singen, das reicht schon?
Ja.
Wirklich?
Eigentlich bist du überqualifiziert.
Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Nein, ich glaube einfach beim Chor, aber das ist, ich glaube, dieser Chor ist ein Konstrukt, das schwer vergleichbar ist jetzt mit normalen Chören. Ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, die sehen wir nicht.
Ja.
Also mit normalen Chören, weil da geht es auch mehr um dieses Zusammensein, um die Gruppendynamik, um ja. Das ist auch das, was man spürt. Du musst unbedingt zu einem Konzert von uns kommen, damit du merkst, was da wieder der Funke springt. Da geht's, also wir bemühen uns total, dass wir das musikalisch schön hinbringen und richtig und gut. Aber wenn es einmal nicht geht und wir vergoggeln uns irgendwie, ist es ein bisschen wurscht. Also, weil der Funke springt.
Verstehe.
Sowohl zu Weihnachten in dem stillen Rahmen, ganz also klein würde ich fast sagen, als auch in der Scheune im ganz großen Glitzerambiente.
Wo singst du am liebsten?
Wo singe ich am liebsten? Wo ich mich wohlfühle. Ich kann nur singen, wo ich mich sicher fühle. Habe ich jetzt gemerkt. Wir haben eine Band angerissen und halt tut mir eh wahnsinnig leid, es ist leider nichts geworden. Aber ich habe gemerkt, wie fragil sowas ist und wie schnell man sich verunsichern lässt und wie. Es war spannend, einmal halt so ganz ohne meine Chorfamilie hinter mir, die mich immer so einhüllt, ganz allein da zu sein. Und ja, da habe ich gemerkt, es muss das rundherum schon passen. Oder man muss halt abgebrühter sein als ich. Dann geht es auch. Also wenn man Profi ist, geht es auch.
Der Chor sucht Männer, habe ich gelesen.
Hast du auch den Film dazu gesehen?
Ich habe auch den Film dazu gesehen. ist es schwieriger, als Frauen zu finden?
Ich weiß nicht warum, aber ja.
Aber ich habe ja auch gelesen, dein Chor ist ja sowas wie eine, ich muss sagen, Beziehungsplattform. Also da wird sogar geheiratet und da passieren Dinge ganz abseits vom Singen.
Na ja, logisch. Ja. Also ich meine, ich denke mir, das ist es menschelt.
Ja.
Schön. Und es ist jetzt nicht mehr so stark, aber früher, als es halt zum Beispiel das Gewölbe noch gab, das war für uns so ganz leicht nach dem, und es war ganz wichtig in den ersten Jahren, also in den ersten 15 Jahren, nach jeder Chorprobe, ich weiß gar nicht, was wichtiger war, die Chorprobe oder das nachher Zusammensitzen im Gewölbe. Immer am selben Tisch, immer ungefähr dieselben Leute oder der harte Kern, den wir Hardcore nennen. Und haben uns unsere Herzen ausgeschüttet, wirklich die tiefsten Geheimnisse erzählt. Das war wie eine Gruppentherapie.
Wo probt ihr jetzt?
Im Pfarrsaal.
Im Pfarrsaal, in Leberstorf. Wie oft kommt ihr da zusammen?
Einmal in der Woche. Also und im Sommer jetzt auch. Also im Sommer haben wir keine Pause, weil wir ja im September den großartigen, fantastischen, sensationellen Soul Club haben in der Scheune.
21.09.
Ja. Vorverkauf am 7.09.
Ich glaube, da muss man rasch sein, weil der ist immer sehr schnell ausverkauft.
Was geht ab in unserer Gemeinde? 9.08. bis 11.08. das Fest der Feuerwehr Weigelsdorf. Freitag Ö3-Disco, Samstag Blutspenden und Festbetrieb, Sonntag ab 10 Uhr Frühshoppen mit dem Musikverein Ebrechtsdorf, Schnitzelessen und die große Tombola-Verlosung. 17.08. Sommerfest des Samariterbund Ebrechtsdorf. Grillspezialitäten, Barbetrieb, Kinderprogramm, Live-Musik und Tombola. Ab 15 Uhr Marktplatzl Ebrechtsdorf. Und am Freitag, den 23.08. meine Eisenbahngeschichte. Kindheitserzählungen aus den 50er und 60er Jahren. 18 Uhr, Heimatmuseum Ebrechtsdorf.
Kommen wir zu einem anderen deiner Themen. Du bist Redakteurin und ich sage mal bei einer Online-Plattform Pro Earth. Hol uns da mal ein bisschen rein, was ist das, worum geht es da, welche Ziele werden da verfolgt?
Das ist ein Magazin. Für diesen, ich mag den Begriff nicht so gern, deswegen stotter ich ein bisschen. Es geht um Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit ist, finde ich, schon so zerredet und so zer... Wie soll ich sagen? Es gibt so viele Geschichten zum Thema Nachhaltigkeit. Es ist fast ein bisschen inflationär. Es ist ein bisschen... Aber es gibt halt kein vergleichbares Wort. Weil auch Klimaschutz oder... Es ist viel mehr. Wir haben... Wir bemühen uns um einen Bogen, wie kann das Leben ausschauen, wenn einem die nächsten Generationen jetzt nicht wurscht sind. Und dazu gibt es Themen wie neue Technologien, es gibt alle möglichen neue Studien zu verschiedenen Klimaschutz-, Nachhaltigkeitsthemen, gesellschaftliche Themen. Es ist uns ganz wichtig, den Bogen zu spannen, dass man sieht, dass Klimaschutz einfach nicht ein isoliertes Thema ist, ja, das mit der Gesellschaft nichts zu tun hat, das mit der Politik nichts zu tun hat, das mit Frauenrechten vielleicht nichts zu tun hat oder Migration. Das hängt ja alles zusammen. Es ist ja nicht das der Klimaschutz und das alles andere, sondern es ist ja eben alles im Ganzen zu sehen. Und zu diesem Thema gibt es halt unendlichen Pool an Dingen, die in so eine Lifestyle-Richtung gehen. Es gibt Kochrezepte, okay, es gibt ja, alles, was uns gefällt, machen wir.
Okay. Und du schreibst da drinnen Artikel?
Ja.
Also so für dich selbst so Lieblingsthemen?
Naja, mein Ding, ich mache das mit meiner Freundin und Kollegin. Und die ist die Gartenfee und ich bin die Küchenfee, um das jetzt so deppert auszudrücken. Ja. Also ihr Steckenpferd sind die Gartengeschichten, so wie mache ich meinen Garten klimafit zum Beispiel, wenn es jetzt diese heißen, trockenen Sommer hat. Was kann ich machen, damit ich halt nicht jeden Tag den Rasensprenger stundenlang laufen lassen muss und so, weil das hat ja keine Zukunft. Das, wir können nicht das aufrechthalten, einen Golfrasen im Garten zu haben, weil das wird nicht gehen. Ja. Wie mache ich mir Schattenplätze? Welche Pflanzen pflanze ich an? Was hält diese Temperaturen gut aus? Und so weiter. Halt, ja? Also das ist ihr Ding. Mein Ding ist ganz stark so ein schönes Leben, ein gutes Leben. Und da ist halt ganz viel Kochen, Küche, Lebensmittel, manchmal ein bisschen Musik, natürlich, manchmal Bücher. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns, wir haben keine Vision, wie es ausschauen könnte. Ja. Wie könnten wir leben so, dass es dem Klima nicht, zumindest nicht wehtut.
Ja.
Weil das haben die Generationen vor uns einfach nicht gemacht. Sicher aus Unwissenheit oder aus gutem Glauben heraus. Ja. Aber wir können auf nichts zurückgreifen. Und wir glauben, wenn wir jetzt verzichten auf gewisse Annehmlichkeiten, dass das immer zwingend ein Rückschritt sein muss. Und das unterschreibe ich nicht.
Das heißt, wir sollten keinen Schritt zurück machen?
Naja, oder wir sollten es vielleicht nicht so sehen. Ich glaube, dass man durchaus Lebensqualität gewinnen kann, wenn man jetzt auch dann, wenn man überlegt, brauche ich mein Auto jetzt wirklich? Oder muss ich jetzt wirklich fünfmal im Jahr irgendwo hinfliegen? Oder keine Ahnung, muss ich mir wirklich das abockte, billigste aller Fleischsorten kaufen? Oder esse ich lieber noch einmal in der Woche ein Fleisch und das dafür verantwortungsvoll?
Du hast selber vorher schon gesagt, dieses Wort Nachhaltigkeit taugt eigentlich gar nicht mehr so, weil es schon so zerredet ist in dem Sinne. Überhaupt dieses Thema Klimaschutz, Umweltschutz und so weiter, ist das überhitzt durch Medien, vor allem Mainstream-Medien?
Ja, ich glaube einfach, also ich habe es jetzt erst wieder gelesen und gehört und wir müssen umdenken. Allein das Wort Klimaschutz ist eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, verdrottet. Weil wir schützen nicht das Klima.
Nee.
Wir schützen uns, wir schützen die Menschheit. Denn Klima ist ja komplett wurscht.
Nee.
Das Klima wird es immer geben in irgendeiner Form. Aber was wir tun, ist ja etwas, das uns schützt und die nächsten Generationen, dass wir das so machen, dass die menschliche Spezies einfach weiter diesen Planeten bewohnen kann.
Ja.
Und zwar möglichst großflächig und nicht nur auf einer kleinen Parzelle. Also ist es ein Menschenschutz, ein Gesellschaftsschutz, aber kein Klimaschutz. Wenn wir so einen Klimaschutz, ist das immer im Außen, weil das Klima ist irgendwas Abstraktes. Das sollen nicht irgendwelche Birkenstock-Menschen schützen, nie sicher nicht. Ja. Aber es ist kein Klimaschutz. Dem Klima, das können wir nicht schützen.
Ich habe einmal gelesen, vielleicht war das sogar von dir, dass wir Menschen uns oft als Gast auf der Erde sehen, ja, und dass das vielleicht gar nicht so gut ist, ja,
weil wir
sollten uns ja als Teil vielleicht der Erde sehen.
Ich bin geplättet, dass du meine Artikel liest. Marschierst du so in den Äther und glaubst, das ist weg irgendwie?
Ja.
Wow. Jetzt bin ich platt. Ja, ich finde das so. Ich finde, wenn Gast auf Erden ist so ein schöner, es hat mich sehr beseelt eine Zeit lang. Mhm. Aber Gast auf Erden macht uns natürlich, kapselt uns ab von der Erde. Da sind wir und das ist die Erde.
Ja, ja.
Und wir sind jetzt einmal da und wenn wir fort sind, ja. Wir versuchen halt nichts hinzumachen und so, was ja eh nicht funktioniert. Aber ich glaube, es ist eine ganz falsche Sicht der Dinge.
Mhm. Was machst du für die Erde?
Ich lebe bewusster, glaube ich. Also mir ist es nimmer mehr wurscht, also abgesehen jetzt von finanziellen Geschichten, aber zum Beispiel, man kriegt Flugreisen und das kostet weniger, als wenn du ins Auto setzt.
Ja.
So was mache ich nicht mehr.
Mhm.
Auf keinen Fall. Und ich esse viel weniger Fleisch, also ich esse Fleisch, aber ich will es wirklich bewusst einkaufen. Ich kaufe ganz viel ab Hof.
Mhm.
Ich habe mir deswegen eine große Tiefkühltruhe gekauft, damit ich halt das in großen Mengen einkaufen kann und dann aufteilen.
Mhm.
Ja, ich schaue einfach auf Etiketten, ich schaue, wo kommt was her. Ich bin nicht mehr so blauäugig. Mhm. Aber wenn man 100-mal gern Avocado essen würde, ich würde es sehr gern essen, mir schmeckt Avocado wahnsinnig, haue ich mir immer auf die Finger und kaufe sie nicht.
Mhm.
Und ich kaufe keine Erdbeeren im Winter.
Mhm.
Ich will Paradeiser essen, aber das fällt mir besonders schwer, weil ich paradeisesüchtig bin.
Ja.
Also jetzt bin ich gerade in meiner in meiner schönsten Zeit, weil es so viele Paradeiser gibt.
Mhm.
Und ich esse Paradeiser, wenn es Paradeiser gibt.
Ja.
Und ich finde diese Dinge, das ist kein Rückschritt. Das ist ein Gewinn an Lebensqualität.
Mhm.
Weil die Paradeise im Winter schmecken eh noch nichts. Und wenn man schaut, wo kommt das her, was für einen Weg hat das hinter sich, und also von Massentierhaltung und so gar nicht zu reden.
Mhm. Und du machst es, weil es für dich einfach richtig ist, so. Ja. Mhm. Ich denke ja, das ganze Thema ist ein globales Thema in Wahrheit. Und jetzt könnte man sagen, naja, warum soll ich damit anfangen, warum soll Österreich damit anfangen?
Ja, das ist immer.
Trotzdem machst du es für dich.
Ja. Ja, okay, ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum soll jetzt ich zu dir freundlich sein, sei doch du zu mir zuerst freundlich.
Ja.
Also da hakelt es mich schon aus, da weiß ich nicht, was ich da drauf sagen soll. Also, nein, ich finde, wenn es jeder macht, und für mich ist immer das beste Beispiel, es hätte die Wende nie stattgefunden, wenn sie nicht in der kleinsten Zelle begonnen hätte.
Mhm.
Also der Fall des Eisernen Vorhangs. Das war nie passiert, wenn es nicht so im Kleinen zu wuseln begonnen
hätte. Mhm.
Und das ist ja genau dasselbe.
Ja.
Ich glaube, dass wir, es gibt so Zahlen, die kann ich jetzt einfach leider nicht vorbeten.
Mhm.
Wie viel Fleisch, wie viele Tiere werden geschlachtet und einfach weggeschmissen,
nur
für den Müll? Das sind Zahlen, da wird es dir schlecht. Das sind Millionen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das, für was ist das gut? Es kann ja nie im Sinne des Erfinders sein, wer immer der ist.
Ja. Ja. Du wolltest auch über deine Aufgabe, Profession, weiß nicht, wie du es nennen möchtest, als Trauerrednerin sprechen. Ich finde, das ist erstens ein toller Job, aber auch ein schwieriger Job, finde ich. Ja, weil du bist da Menschen oder gegenüber, die gerade in einer Extremsituation sind.
Ja.
Wie legst du das an?
Also, vielleicht muss ich dazu sagen, dass es mir selber ja nie eingefallen war, sondern meine liebe, geliebte Marge Droschmann auf die Idee gekommen ist, dass das genau das Richtige ist für mich. Und der Margit, glaube ich, einfach immer alles.
Okay.
Und wenn die sagt, das ist blau, dann ist blau, und wenn es 100-mal grün ist.
Ja.
Und wenn sie sagt, das kann ich, dann Okay, es hat Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, okay, das probiere ich jetzt einmal aus. Sie hat mir einfach einen Termin gemacht, hat gesagt, so, da ist Werksturm, da gehst du jetzt hin. Und ich hatte am Anfang eine Scheißangst. Also weil ich nie, oder wer geht schon leichten Herzens auf eine Beerdigung? Ja. Niemand natürlich, das kann man gar nicht. Ja. Aber für mich war es immer wahnsinnig behaftet. Ich habe meine Mama sehr früh verloren. Mhm. Und so Beerdigungen haben wir immer eigentlich Angst gemacht. Mhm. Echte Angst. Mhm. Und Schweißausbrüche und alles Mögliche. Aber vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist es irgendwie so ein genau da einbohren, wovor du dich am meisten fürchtest, kann vielleicht echt befreiend sein.
Ja, okay. Das heißt, du hast eigentlich deiner eigenen Angst gestellt?
Und wie? Ja, also das, die erste Beerdigung, die ich gemacht habe, da bin ich mit Luftballons in der Hand hingegangen um mich.
Okay.
Ja. Also ich mache halt eher solche Sachen. Ja. Das muss natürlich immer passen.
Ja.
Und irgendwie, also ich mache es ja nicht hauptberuflich, sondern ich bin gerade dabei, mich da auf eigene Beine zu stellen, ein bisschen nebenbei und will einfach einmal schauen, was da geht. Aber ich merke, es klingt echt komisch für Menschen, die das jetzt nicht so nachvollziehen können, aber wie erfüllt ich da rausgehe von so einer Verabschiedung, ich würde es lieber nennen, also ich finde, man feiert den Menschen, mit dem man viele Jahre verbracht hat oder wenige Jahre verbracht hat. Und man geht gemeinsam durch das Leben nochmal durch, wenn die Angehörigen das wollen. Und man charakterisiert den oder diejenige noch einmal. Es darf oder muss, finde ich, auch gelacht werden. Also ich bin sicher nicht für jeder Mann oder jede Frau geeignet, weil ich halt nicht nur draufdruck und es nicht nur dramatischer mache, sondern ich versuche dem Ganzen Leichtigkeit zu geben und zum ersten Mal träume ich zum Sagen, das kann ich. Das ist wirklich so.
Wir kommen schon zum Ende. Wer rockt die Gemeinde? Wen möchtest du mal im Gemeinderock-Podcast hören?
Ich wusste ja, dass diese Frage kommt. Und habe mir wahnsinnige Gedanken drüber gemacht. Und bei allem, was ich mir so überlegt habe, war, immer wieder denke ich mir das, es tut mir so leid, dass gewisse Geschichten nicht mehr erzählt werden, weil es die Leute nicht mehr gibt. Also so das alte Ebrechtsdorf, das ich von meiner Großmutter so wahnsinnig nahegebracht bekommen habe, die ist halt da geboren und war Hurderer und so. Ich stehe auf alte Menschen wahnsinnig, weil sie so viel Geschichten zu erzählen haben. Und ich finde, leider ist unsere Gesellschaft nicht so, oder jetzt ist vielleicht eh schon besser, aber bis vor einigen Jahren hat man alte Menschen eher belächelt oder eher irgendwo hingestopft oder gesagt, ja, das ist lauter Blödsinn und das finde ich nicht. Und für mich, ich habe so ein Ehepaar, ich finde, das sind die gescheitesten Menschen, mit denen ich mich mit denen ich mich unterhalten habe überhaupt. Das ist das Ehepaar Fischer, der Herr Fischer ist beim Heimatmuseum dabei. Die sind verheiratet, die beiden, seit 1000 Jahren circa.
Ja.
Ich glaube, wir haben vor kurzem 1000-jährigen Hochzeitstag gefeiert.
Okay.
und die beiden haben, also ich finde auch vor allem gemeinsam, eine Weisheit und ein Wissen und eine Belesenheit und so ein Hausverstand, das davon muss man einfach partizipieren.
Ja.
Das ist einfach schlau, solchen Menschen zuzuhören. Also ich würde die beiden zu zweit einladen.
Stell dir vor, die ganze Gemeinde hört dir jetzt zu. Das heißt, alle Bürgerinnen und Bürger. Was möchtest du ihnen mitgeben?
Das ist in Ebrechtsdorf so eine besondere Geschichte. Ja. Ich glaube, dass Ebrechtsdorf halt immer schon ein bisschen schwer hatte, weil es etwas zwischen Stadt und Land ist, weil es eine gewisse Spaltung immer schon hatte. Jetzt der Zuzug. Ich fand da total gut eine Offenheit, denen, die kommen, gegenüber. Und ich hätte auch gerne eine Offenheit von denen, die nach Ebrecksdorf ziehen und ein bisschen schauen, was gibt es da für Vereine, was gibt es da für Wirtshäuser. Leider geht es halt mehr um anscheinend, wo ist der Hofer, wo ist der Lidl, wo ist der Billa, wo ist der Spar, und können wir noch an McDonalds auch haben. Das muss vielleicht auch sein, es ist einfach unsere Zeit. Und ich würde mir wünschen für Ebrecksdorf, dass da ein bisschen auch wieder Stammtischgespräche aufkommen, auch wenn es deppert sind.
Ja.
Dass sie die Leute wieder grüßen auf der Straße, dass man sie kennt, dass sie die Leute suchen, dass man kommt und seine Talente irgendwie einbringt. Und das vielleicht auch aus eigenem Antrieb und sie nicht nur zurückladend und wart, dass man entertaint wird oder dass man jetzt irgendeiner Sache im Außen zuschauen kann. Dass man ein bisschen auch dieses Gefühl dafür hat, ich gehe jetzt auch zu auf die Leute. Von beiden Seiten war das wirklich schön.
Danke, Olga Kössler-Klimann.
Gerne.
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibt mir gerne euer Feedback auf gemeinderock@gmx.at oder besucht mich auf Instagram gemeinderock und rockt die Gemeinde.